Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast.
Es ist die 50. Jubiläumsfolge. Ein ganz großes Dankeschön an alle, die seit einem Jahr bei uns zuhören. Wir reden heute darüber, wie man mit Entspannung und Pragmatismus zu Bestleistungen kommt.
Das ist schon geil.
Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, herzlich willkommen zu der 50. Folge im Bird Gang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, mir gegenüber sitzen online zugeschaltet aus dem wunderschönen Wien der großartige, ja, zottelhaarige mittlerweile, Kuna Novak.
Jup, jup.
Und aus der bundesdeutschen Hauptstadt, dem wunderschönen Berlin-Steglitz, Mr. M. Maximilian R. Rabe. Wie geht es euch an diesem wunderschönen Donnerstagmorgen hier zu unserer großen Jubiläumsfolge? Wir hatten ja gestern eigentlich schon am 23. Oktober das One-Year, ja, Zusammenkunft und sitzen jetzt hier zur 50. Folge, die ja quasi das nächste Jubiläum bezeichnet. Wie geht's euch damit?
Ja, wir sind ja erstmal hier super international aufgestellt. Hier von einem Ende der Welt zum anderen. Falk, wo bist du denn eigentlich gerade?
Ich sitze gerade in, ich habe den Ortsnamen vergessen, aber im Bella Vista Hotel auf Malta, nachdem ich die letzten Tage in Paris war. Und ja, Kona bekanntermaßen in Wien, in Österreich und Maxi dann wieder in Berlin in Deutschland. Das heißt, wir sind hier Mr. Worldwide Podcast, which is wild. Und das müssen wir mal gucken, dass wir uns jetzt nicht in der Language verhaspeln, weil ich bin jetzt auch ein Native Speaker auf Französisch und Kona ja mittlerweile assimilierter Österreicher. Da müssen wir schauen, dass wir hier nicht durcheinander kommen.
Ja, Wojciech Haverer.
Eure Blicke gerade so, hä? Ich mit meinem Sechseln quasi, dann treffen wir uns in der Mitte.
Bitte mach das nicht, Maxi.
Ich kann das auch gar nicht. So, Falk, Jubiläum.
Ja, Jubiläum, großes Jubiläum. Wir haben ganz lange überlegt, was wir machen. Und nachdem es uns dann letzte Woche wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass wir ja jetzt die 50. Folge haben und damit irgendwie nicht so richtig gerechnet haben, haben wir so ein bisschen rumprobiert, rumgeschaut, was wir an besonderem Kram jetzt machen könnten und haben es nicht geschafft. Das ist vielleicht erstmal die Stellungnahme dazu. Aber ich war ja mit Isa jetzt am vergangenen Wochenende, wenn ihr das hört, am vorangegangenen Wochenende in Paris zum Girl Power Tournament, Girl Power Meet von der FFF ORS, also dem französischen Verband für Kraftsport. Und es war eine sehr wilde Erfahrung, weil da ja nicht nur Isa und ich, die so natürlich die deutsche Spitze bekleiden, unterwegs waren, sondern halt die Weltspitze. Also neben Chiara Bernardi, Sara Naldi und Judd Jacob ist da halt Real Talk einfach Agata Schittko rumgerannt und ihr Coach. Und da habe ich natürlich auch im Sinne der Bird Gang versucht, ein bisschen zu connecten. Aber was da möglicherweise demnächst passieren könnte, das bleibt erstmal unter Verschluss, würde ich sagen. Ja, aber ansonsten krasses Meet, brutaler Wettkampf, weil diese Aufmachung wirklich komplett crazy ist. Also die haben ja so eine, das hattet ihr ja, glaube ich, zur Start auch, so eine Videoleinwand direkt im Hintergrund. Und das ist komplett crazy. Also Deutschland, ihr könnt euch auf jeden Fall mal eine Scheibe daran abschneiden, wie man solche Meets gestalten kann. Beziehungsweise die Leute, die die Technik für die FFF Force machen, einfach mal anfragen für eine DM oder so. Weil das ist wirklich,
ich glaube, da ist es einfacher, einfach mal die Rising Productions zu fragen, weil die machen, glaube ich, auch richtig viel jetzt mittlerweile in Deutschland an Wettkämpfen, also auch unabhängig von Powerlifting. Und die haben auch die Starts gemacht oder wie Falk natürlich sagt, die Stoots.
Aber da muss man auch nochmal sagen, Shoutout an Lars. Der Stream von der Junioren-DM war richtig geil. Einfach die Overlays sahen richtig cool aus. Und da, was war da los beim Girl Power? Nix mit Stream, nix mit Overlays. Da hat es erstmal 10 Minuten gedauert, bis irgendwelche Overlays da waren. Und wenn wir einfach die fusionieren.
Dann.
Noch eine fette LED-Leinwand hinten, ne? Ich glaube, also ich fand die Junioren-DM so richtig geil
dann aus. Dann damn crazy. Ja, stimmt, die war ja jetzt auch am Wochenende. Kann man ja vielleicht auch nochmal einen kurzen Abriss drüber geben, was da so passiert ist. Ich habe es jetzt leider nicht so super mitverfolgen können, weil ich ja eingespannt war und unterwegs, aber ich habe es versucht, ein bisschen anzuschauen, aber sah an einigen Stellen auf jeden Fall ziemlich interessant und spannend aus. Vielleicht habt ihr das ja ein bisschen mitverfolgt und könnt dazu mal so den ein oder anderen Take lassen.
Nö.
Stille.
Also nee, ich habe es mitverfolgt, war auch spannend, aber ich muss jetzt sagen, müssen wir, glaube ich, nicht groß auswerten. Da gibt es andere, die sich damit groß beschäftigt haben und Intro-Folgen und Preview- und Nach-View-Podcast. Das überlassen wir dann den
anderen. Also ich glaube, es war auf jeden Fall ein cooler Wettkampf. Ich fand es zum Zuschauen, hat Spaß gemacht eigentlich. Ich habe es immer so nebenbei laufen lassen. Ich glaube, waren da jetzt so krasse Überraschungen irgendwie, irgendwo? Sorry, falls wir das jetzt hier total unter den Teppich kehren. Aber ja, war auf jeden Fall, glaube ich, einfach organisatorisch und visuell ein cooler Wettkampf zum Zuschauen. Ich hatte auch die ein oder anderen Freunde, Shoutout nach Köln, die dort mit auf- und abgebaut haben, die auch ein bisschen was erzählt haben.
Oh ja, Alter.
Also ja, da ging auf jeden Fall einiges.
Wir müssen auf jeden Fall mal fettes Shoutout an alle, die da mitgeholfen haben, rausballern. Allen voran so Leuten wie Sven, die ja wirklich auf jedem möglichen Wettkampf rumhängen und da versuchen irgendwie mitzuhelfen, umzubauen, aufzubauen, stecken, spotten, sauber machen, aufräumen. Es ist wirklich abgefahren. Das, was Leute wie Sven und Schmitti, die man wirklich auf 90% der Wettkämpfe sieht, so für den Sport leisten, ist absolut crazy. Und wenn ihr Zeit und Möglichkeit habt, dann erstens helft selber mit bei Wettkämpfen. Der Aufruf immer sehr, sehr sinnvoll. Und zusätzlich dazu könnt ihr bei den Jungs eigentlich auch mal bei Instagram vorbei sneaken und mal eine geile, liebe Message dalassen, was das für stabile Dudes sind. Denn das ist wirklich nicht selbstverständlich, generell zu helfen und dann auch noch in dem Ausmaß und mit der Intensität ist es wirklich abgefahren. Also Shoutout an euch.
Zum Girl Power Meet. Was sagt ihr denn zu Agathas Performance? Und ist eigentlich irgendwas nicht mehr möglich? Ist eigentlich noch irgendeine Zahl undenkbar mittlerweile?
Ja, ich glaube nicht, dass sie 800 macht. So, jetzt habe ich es gesagt.
Einfach weak.
Also Equip glaube ich schon, dass die 800 macht.
Okay.
Und ich glaube, das ist sogar in Planung irgendwann die nächsten Jahre, so wie ich das aus der Konversation rausgehört habe mit ihrem Coach.
Weil vorher war ja noch die Ansage, macht jetzt erstmal nicht mehr.
Fall gerade geleakt, einfach, ups.
Amin. Ich habe nur gesagt, was ich gesagt bekommen habe.
Mit meinem besten Freund Pavel diskutiert habe.
Ja, aber ansonsten, sie wurde ja dann im Nachgang gefragt auf Instagram in der Fragerunde, wie es aussieht mit 6,50 bei, ich glaube, 84 Kilo Bodyweight. Und dann meinte sie so, ja, how about 6,50 at 69 Kilograms? Und das halte ich für absolut möglich. Also, ob das jetzt im nächsten halben Jahr passiert oder im nächsten anderthalben oder in 2 Jahren, darauf möchte ich mich jetzt nicht festlegen, aber dass es grundsätzlich möglich ist, würde ich schon statuieren. Also sie zu sehen live und wie sie so drauf ist und performt und auch ihr Umgang im Wettkampf ist brutal. Also sie ist natürlich sehr, sehr fokussiert und voll da und sehr ruhig und in sich gekehrt, aber wenn irgendwas schief läuft, verliert die nicht die Nerven. Also, sie hatte ja, glaube ich, auch die zweite Bank, wenn ich mich recht entsinne, hat sie ungültig bekommen, weil ihr von der Seite rot gegeben wurde, weil der Arsch hochgekommen sein soll. Und damit waren sie und ihr Coach nicht einverstanden. Es gab jetzt aber auch keine Jury, um das zu overrulen. Das muss man halt auch mal sagen. Leider. Und die waren da hinten und haben da halt ein bisschen drüber gelacht. So, für die war das jetzt kein Riesenthema. sind dann rausgegangen zum Drittversuch, haben die gedrückt und war dann gut. So haben sich dann keinen Stress damit gemacht und es hat einfach super funktioniert. Also diese Stimmung zwischen den beiden, die sind wirklich sehr, sehr gut getaktet, die sind sehr gut organisiert, also die sind super aufeinander abgestimmt, die wissen, wie die was machen wollen, was man mit wem macht, ne? Man hat ja natürlich nicht unbegrenzt Kapazitäten, das heißt, man muss sich auch mit anderen Leuten ein Rack teilen. Ihr Coach ist super, super wach, kann super auf Dinge reagieren. Also da können wir alle, also sowohl als Coaches als auch als Athleten von den beiden als Duo wirklich noch richtig viel lernen. Und deshalb bin ich auch mal sehr hyped, wenn es da irgendwie zu einem Austausch kommen kann.
Also als sie da, man kann ja mal kurz die Zahlen nennen, 160 Kilo gedrückt hat,
damn.
205 gebeugt und 262 Kilo gehoben. Inoffizieller Weltrekord, sowohl in der Bank als im Kreuzheben. Also es wäre ein Weltrekord, wenn es auf einer Weltbühne stattgefunden hätte. Und das hat mich natürlich auch gleich mal wieder bewogen, alle Podcasts durchzuhören, wo sie irgendwie in Erscheinung getreten ist. Und also erstmal diese Routine. Sie macht halt, ich weiß gar nicht, in welchem Meet sie in Anführungszeichen Pause gemacht hat und nur 3 Wettkämpfe gemacht hat. In dem davor waren es einfach 10 Wettkämpfe oder so. Also ich meine, sie ist ja jetzt offiziell Profi-Powerlifterin im Sinne von, dass sie damit ihr Geld verdienen will und dann halt Money-Meets mitnimmt. Und das Krasse ist eigentlich, also sie hat bis 2022 oder 23, glaube ich, noch selbst ihr Programming komplett gemacht und hat einfach 6-mal die Woche SBD gemacht. 6-mal die Woche Kniebeugen, 6-mal die Woche Bankdrücken, 6-mal die Woche Kreuzheben. 2023 hat sie das dann runtergefahren wegen Rückenproblemen auf 3-mal Beugen, nur 4-mal Heben und 6-mal Bankdrücken. Aber 2024 hat sie wieder gemerkt, nö, geht jetzt besser mit dem Rücken, wir können wieder 6-mal SBD machen. Und also wird wahrscheinlich irgendwann mal nur in Anführungszeichen ADL seinen Tag und super leichte Sachen zwischendurch, damit das irgendwie ausgeht. Aber was muss man denn für einen Körper haben, dass man 6-mal die Woche SBD aushält?
Ja, einfach, du musst genetisch wirklich unglaubliches Glück haben. Also sie hält, also das wissen wir ja jetzt aus deinen Erzählungen und das weiß man, glaube ich, auch generell, einfach wirklich extrem viel aus. Sie ist sehr belastbar und kann super gut, also reagiert halt extrem gut auf irgendwelche Reize und Stimuli. Und das ist, glaube ich, einfach unvergleichbar mit allem anderen, was man auf der Weltbühne des Powerlifting so gesehen hat bisher. Ja, also es ist, ich glaube, jeder Coach, der mit ihr zusammenarbeiten darf, hat einfach wahnsinniges Glück, auch einfach sich austoben zu können, weil alles irgendwie funktioniert. Ist natürlich crazy.
Man muss natürlich noch dazu sagen, nur weil man es ab kann, so oft so hart zu trainieren, also man muss es halt trotzdem machen, ne? Also nur weil man es aushält, muss man ja trotzdem die Willpower aufbringen und die Disziplin, sich da jeden Tag hinzustellen. Und es wird auch mal Tage geben, wo es schlecht läuft. Also ich habe ja auch rausgehört, es ist jetzt alles RPI-basiert mit Prozent Backoffs, aber es ist halt insane. Ich will mal die Gelegenheit nutzen, um einen Übergang zu schaffen, über Trainingssplit zu reden und wie viele Tage man pro Woche trainiert. Habt ihr schon mal jemanden gehabt, beziehungsweise selber schon mal sehr hochfrequent trainiert oder mal extrem selten trainiert und dann guten Fortschritt gemacht?
Nee, tatsächlich glaube ich nicht. Also, nee. Ich selber jetzt nicht. Ich glaube, das Höchste, was mal war, einfach so 5 Tage die Woche, aber da war jetzt auch die Frequenz nicht insane hoch von irgendwelchen Lifts. Also, nö.
Also, ich selber zu Beginn meiner Powerlifting-Zeit, das war so 2018, 19 rum, hab noch Push-Pull-Beine trainiert, 2-mal die Woche. Das heißt, bin halt 6-mal die Woche ins Training geballert und hab 2-mal gehoben, einmal etwas leichter, einmal etwas schwerer. Hab 2-mal gebeugt, einmal möglichst schwer, einmal nicht so ganz schwer. Und hab aber auch nur 2-mal gedrückt. Also die Frequentierung der Lifts hat sich jetzt natürlich stark geändert. Ja, jetzt drücke ich 4-mal die Woche, beug immer noch 2-mal, heb immer noch 2-mal, wenn man jetzt die Variationen als ganzen Lift zählt. Aber trainiere halt nur viermal. Das heißt, die Intensität an den jeweiligen Trainingstagen ist halt wesentlich höher, die Trainingsdauer ist länger. Also die reine Trainingsdauer, Belastungsdauer. Damals habe ich trotzdem 3 Stunden im Gym rumgehangen. Das hat sich bei mir jetzt geändert und würde ich auch sagen zum Besseren. Ich hatte auch, gerade als ich angefangen habe, zu Leuten wie Vadim zusammenzuarbeiten oder auch Emma, Shoutout, die waren dann auch schon sehr scharf drauf, eher in Richtung 5-mal zu trainieren. Das ist aber nicht so richtig aufgegangen. Also so in der Trainingsplanung hat das, also hat schon irgendwie funktioniert, aber so das konstante Durchziehen von Seiten der Athleten war dann natürlich reduziert, weil 5-mal die Woche Training bei von mir aus Vollzeitjob und was nicht allem. Und wenn du das Training nicht so krass priorisierst, ist 5-mal Training halt mit einem größeren Umfang schon etwas schwieriger, würde ich sagen. Jetzt aber in den nächsten Wochen, wenn wir aus dem Urlaub wieder da sind, möchte ich auch mal so einen 5-Tages-Split, 5-Tages-Trainingsplan für Isa ausprobieren. So ein bisschen im Alba Böström-Style. Mit einem Mainlift und dann, also mit möglichst nur einem Mainlift und dann mehr Assistenzkram drumrum. Weil ich denke, dass das so die Hypertrophie und General Preparedness ein bisschen besser fördern kann als sehr spezifisches Powerlifting-Training. Aber das wird sich dann zeigen. Also kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Ich würde es gerne einfach mal ausprobieren und dann mal schauen, wie sich das entwickelt und was da so rauskommt. Ja, das so meine Takes dazu. Also früher auch viel 6 Tage programmiert bei Leuten, die Bock drauf hatten. Aber heute eigentlich mit dem aktuellen Stand meiner Trainingsplanung nicht mehr so sehr.
Also ich denke, das hat auch groß was damit zu tun, wie leicht man in ein Gym kommt. Wenn man jedes Mal eine Stunde fahren muss, dann kannst du es halt vergessen.
Ja.
Auch natürlich, wie so dein Alltag quasi aussieht mit Job, Familie, hast du nicht gesehen. Ich habe jetzt hier ein Home Gym und damals habe ich auch mitunter 6 Tage die Woche trainiert. Ich habe euch mal meinen Plan reingestellt. Das war dann auch sehr hochfrequent. Man muss natürlich dazu, also es ist ein ganz alter, es ist mal so ein Ausschnitt, wo es am extremsten war. Man muss aber dazu sagen, das ging natürlich auch, weil man A noch nicht so stark war. Dann kann man sich schon eher von solchen Belastungen fürs Nervensystem regenerieren. Also jemand, der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, vor allen Dingen Heavyweights, die jetzt vielleicht nicht so krass regenerieren und extrem schwere Gewichte bewegen müssen, da muss ja nicht nur der Muskel erholen, sondern auch psychologisch und das Nervensystem. Da macht es vielleicht gar nicht so viel Sinn, so oft zu trainieren oder das irgendwie aufzusplitten. Ich denke mal, der Vorteil vor allen Dingen, wenn man irgendwie ein Home Gym hat, kann halt sein, dass man gar nicht versucht, dann 6 Tage zu trainieren und dann extrem viel mehr zu machen. Ich hatte das, wie Falk gesagt hat, beim ersten Mal hier bei Alba Boström gesehen. Habe auch gesehen jetzt bei Delaney Wallace, dass der eigentlich genau denselben Split macht. Und dass die größtenteils durch 3-mal Bankdrücken oder 4-mal, 2-mal beugen und 1-mal oder 2-mal heben, das relativ hinbekommen, jeden Tag dann halt nur ein Main-Movement zu haben, danach die Accessories zu ballern und dann sind sie halt durch. Das heißt, man schafft auch mal ein Training in 1,5 Stunden, hat dann vielleicht ein Training, was ein bisschen länger dauert. Und ich kann mir das eigentlich ganz angenehm vorstellen, vor allen Dingen, wenn man hier sowas wie ein Home-Gym hat oder halt das direkt das Gym gegenüber ist, dass man morgens so seine 1,5 Stunden ballert, ist fertig mit dem Training und dann kann man natürlich auch die Accessories viel stärker pushen, beziehungsweise kann dann auch leicht mal 2 Tage zusammenwerfen. Ich stelle mir das eigentlich ganz interessant vor, so einen erhöhten Split.
Ich wäre prinzipiell auch offen. Ich habe, glaube ich, vor, lass mich lügen, im Jahr oder so, hatte ich auch mal ein 5-Tage-Training. Und das, ja, also hat mir nicht so getaugt.
Also ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte richtig Bock, mal öfter zu gehen. Ich habe auch mit Owen für den Blog überlegt, ob wir 5 Tage machen. Einfach aus dem Grund, weil ich ja jetzt im Gym sowieso am Hackeln bin und dann wird sich das voll gut ausgehen. Aber wir haben es dann trotzdem so verteilt, dass es eigentlich, sag ich mal, sinnvoll in 4 Tage passt, weil so, wenn es jetzt nicht unbedingt sein muss, dann finde ich es auch trotzdem immer noch geil, 4 Tage zu gehen. Ich finde 4 Tage ist irgendwie echt die Meta für mich zumindest.
Bei 3 Tagen wird es halt schwer, irgendwann genug Accessories unterzubringen. Es kann halt funktionieren, ne? Man muss halt ein bisschen schauen, dass man Abstriche macht. 4 ist so, glaube ich, so echt der gute Mittelpunkt. Bei mir hat immer 5 am besten funktioniert. Ich glaube auch, wenn man, desto leichter man ist und desto mehr Accessories und Volumen man braucht, macht es halt auch irgendwann Sinn, das irgendwann aufzuteilen. Dann denkt man erstmal, oh, 5 Tage, jetzt noch ein Tag quasi für Training. Aber bei mir war es eigentlich fast immer der Fall, wenn ich geswitcht bin, wieder auf 5 Tage, ich trainiere 5 Tage, war es eigentlich eine Erleichterung, weil die Sessions einfach nicht mehr so lang gehen, beziehungsweise man hat einmal so eine quick 1,5 Stunden Session, das ist dann halt wirklich angenehmer, weil ab einem bestimmten Punkt zieht sich die Session dann noch exponentiell lang, finde ich.
Ja, manchmal ist es dann so nervig, wenn du einfach gerade so Mainlifts am Anfang hast, dann hast du vielleicht noch irgendwie einen anderen schweren Scheiß danach und dann musst du auch noch richtig schwer Assistenzen und so pushen. Boah, das finde ich dann schon immer ein bisschen saftig. Aber ich glaube, es ist auch eigentlich trotzdem eine ganz coole Sache, wenn man auch mal so ein paar schwerere Assistenzen und so am Ende hat, weil man einfach dann ein bisschen mehr mit diesem, okay, ich muss mich jetzt trotzdem noch anstrengen, ich muss jetzt trotzdem durchpushen. Und das finde ich, ist, glaube ich, immer eine ganz gute Sache. Und nicht nur so, ja, ich habe jetzt Squat und Deadlift gemacht oder Squat und Bench gemacht oder Deadlift und Bench und kann danach ein bisschen einen entspannten schieben.
Also ich habe eine Session, wo ich jetzt auch nur Beuge und Assistenzen mache und eine, wo ich nur Bank und dann übel viel Bankassistenzen mache. Und das finde ich eigentlich am geilsten, weil du halt wirklich dann pushen kannst und auch im Kopf dann sagst, okay, jetzt mache ich schnell noch die Übungen, bin dann auch durch und dadurch ist man auch wirklich noch schneller fertig, weil man einfach weiß, ey, ich habe noch 2 Übungen kommen, die knall ich jetzt durch, mache jetzt nicht ewig Pause. Das klappt schon echt cool, kann man sich dann überlegen, glaube ich. Also auf jeden Fall mal ein Versuch wert, so mal die ein bisschen abzuswitchen.
Als ich auf dem Wettkampf war, ich glaube, es war zur TBB Open, habe ich da so gefragt, wie strukturieren die Menschen, die jetzt hier sind und hier den Wettkampf mitmachen, wie strukturieren die so ihr Leben? Und habe das so bei mir mal so ein bisschen durchgedacht und bei Isa so ein bisschen durchgedacht und dann bei so ein paar meiner Trainees auch mal so ein bisschen einfach überlegt, wie sieht deren Leben eigentlich aus? Also wenn die jetzt früh aufstehen, woran denken die zuerst? Denken die sich so, ah, ich muss heute trainieren, das sind meine Ziele fürs Training und so will ich mein Training gestalten und das sind meine langfristigen Ziele? Oder stehen die auf, denken sich, ich gehe jetzt arbeiten und wenn Arbeit durch ist, ah, jetzt gehe ich noch ins Training und hatten das vorher grob schon so im Hinterkopf und haben ihr Zeug mitgenommen und fahren dann direkt von der Arbeit dahin. Also welchen Stellenwert nimmt das in deren Leben ein und was sind die Menschen bereit dafür zu geben? Und ich wollte mir dazu eigentlich mal eure Meinung einholen, wie euer Anspruch an einen Trainee und möglicherweise auch an euch selber ist im Umgang mit Powerlifting und der Priorisierung im eigenen Leben. Was bedeutet das für euch?
Ich glaube, da gibt es so ein bisschen 2 Aspekte, ne? Einmal so diese, wie wichtig einem das ist, aber wie omnipräsent über den Tag der Fokus auf der Sache ist, ne? Ich will jetzt mal im Extrem formulieren, wie verrückt man sich damit macht. Und ich glaube, das ist irgendwie ein großes Problem, ne? Ich habe bestimmt Trainees, wo ich sagen würde, also das hat halt praktisch weniger Bedeutung in ihrem Leben. Also die sind jetzt keine Profiathleten, die irgendwie international Riesenpreise gewinnen können. Aber manchmal machen die sich damit verrückter und messen dem einen größeren Wert dabei als manche Profiathleten. Ich weiß gar nicht, ob man das so formulieren kann, aber mir fallen noch nicht so richtig die Adjektive dafür ein, dass man abschalten kann so zwischen dem Training und das nicht zu sehr an sich rankommen lässt. Weil ich finde, das ist ein übelst wichtiger Skill, dass man das langfristig halt machen kann. Ich glaube, dafür muss man auch so ein bisschen die Modi switchen können, ne? Also das heißt jetzt nicht, dass einem das Training egal ist oder dass man das so hinrotzt. Aber vor allen Dingen, dass man im Training ist, Vollgas gibt, dann den Erfolg oder wie gut die Trainingseinheit gelaufen ist, da mal kurz sagen kann, ah, heute war scheiße oder heute war gut. Und dann aber, wenn das Training vorbei ist, wieder das so runter switchen kann und sich dann von nicht zu krass beeinflussen lassen. Das ist, glaube ich, ein übelst schwerer Skill. Und wo wir jetzt schon so ein bisschen off-topic sind oder generell im philosophischen Sinne da ansetzen, merke ich bei mir das auch, dass ich manchmal sehr gut im Film sein kann und dann bin ich da total drin. Mir fällt es aber sehr schwer, das dann wieder zu switchen und dann mal abzuschalten und dann aber diesen Modus wieder anzukriegen. So, ich weiß nicht, könnt ihr das nachvollziehen, was ich meine?
Ja, meinst du jetzt, wenn man so ein bisschen in diesen Athlete-Mode kommt?
Ja, geht auch mit anderen Themen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie im Programming was drin bin oder irgendein Thema habe, dann kann ich da manchmal sehr lang, so 2-3 Tage komplett im Tunnel sein, aber mir fällt super schwer, aus diesem Tunnel rauszugehen, mal komplett abzuspannen, was anderes zu machen und dann wieder sofort in diesen Tunnel reinzugehen, wenn es dann wieder wichtig ist.
Ich glaube, das liegt aber auch im Endeffekt daran, dass du dem so viel Gewichtung gibst, deinem Interessen oder das so eine hohe Priorität hat, dass du dann, auch wenn du sagst, okay, ich will jetzt davon mal abschalten, du trotzdem immer noch so ein bisschen irgendwie dran denkst und sagst, na, ist schon immer noch für mich eine Prio. Und das ist natürlich schon, ich will nicht sagen schwierig, aber ja, da muss man gut, sage ich mal, mit sich selber auch umgehen können, vor allem reflektiert umgehen können, um dann zu checken, gut, jetzt sollte ich wirklich mal davon Abstand nehmen, Abstand halten, weil sonst hast du das den ganzen Tag so irgendwie im Kopf und dann macht es dich auch irgendwo verrückt.
Es drained halt, ne?
Voll, das ist total draining und ich finde, das kann, manchmal kann es gut sein, also gerade wenn du zum Beispiel so eine Session hast, wo es richtig gut läuft und du merkst, okay, ich bin einfach gerade in diesem Performance-Mode drin und alles läuft und die nächste Session, da mache ich das und das und das wird wieder richtig gut, aber dann hast du zum Beispiel so Blöcke, vielleicht ist dann dein einer Cycle so ein bisschen vorbei und dann fängst du was Neues an und musst so wieder diese 2-3 Blöcke warten, bis sich dieses Momentum bezahlt macht und du stehst aber gerade ganz am Anfang, kommst gerade aus so einer Phase und denkst dir dann so, boah, ich will ja jetzt die ganze Zeit performen, aber irgendwie fühlt sich alles irgendwie anders an, alles noch ein bisschen schwach an, null Momentum drinne und das ist dann, finde ich, sehr, sehr draining und da ist dann mehr so ein, okay, ich muss jetzt einfach nur wirklich ins Training gehen, trainieren, Ende und vielleicht auch mal so ein bisschen gedanklich abschalten und sagen, das muss jetzt gerade nicht die Nummer 1 Prio haben und das muss jetzt nicht alles, ich muss nicht alles bestmöglich darauf ausrichten, dass alles und jeder einzelne Parameter gerade perfekt ist. Shoutout an die Leute, die das können. Das ist mega geil. Das ist auch mega wichtig. Aber es erfordert unglaublich viel Arbeit. Und manchmal ist es dann auch völlig okay zu sagen, ey, okay, dann habe ich jetzt halt mal nicht mein letztes eines Meal noch reinbekommen. Dann habe ich jetzt vielleicht mal nur 7 statt 8,5 Stunden geschlafen. Das ist auch voll okay. Weil gerade an so Momenten, wo es vielleicht noch nicht zu 100% zählt, ist es völlig okay und auch völlig menschlich. Und klar kann man sich natürlich immer sagen, so diese Highs im Training, die bauen natürlich darauf auf, dass in diesem Lows und Mids davor einfach die Arbeit getan wird, so gut es geht. Aber irgendwo muss man auch mal ein bisschen so sagen, okay, man ist halt einfach keine Maschine und es kann nicht immer nur alles perfekt laufen und man kann nicht immer nur mit seinen Makros jeden Tag spot on sein und seinem Schlaf und seinen Steps und seinen Subs und seinem Lifestyle und alles mögliche drum und dran, weil das macht dich, wenn du dafür anfällig bist, auch einfach nur komplett fertig und dann überdenkst du alles und am Ende geht's dann in die komplett andere Richtung und das ist auch richtig scheiße.
Ich finde es wirklich extrem interessant, wie so eure Standpunkte dazu sind, weil ich teile natürlich weitestgehend und würde zu dem, was du jetzt zuletzt gesagt hast, auch anschließend sagen, es ist viel effektiver, langfristig, also jeden Tag vielleicht 80-85% zu geben, als daran kaputt zu gehen, bei dem Versuch, jeden Tag 100% zu geben. Deshalb muss man wirklich auch versuchen, ein rationales Verhältnis zu Training und Ernährung aufzubauen, das auch den Raum schafft dafür, dass es mal schlecht läuft. Ja, dass man damit umgehen kann, wenn es einfach mal richtig kacke läuft und sich nicht denkt, oh fuck, jetzt muss ich den Sport hier hinschmeißen, weil jetzt läuft mein Training seit, weiß nicht, 2-3 Blöcken einfach entweder stagniert oder es ist mal rückläufig in der Progression oder ich schaffe es irgendwie nicht, meine Ernährung on track zu kriegen. Und Corona, ich lasse dich gleich, ich will nur einen Punkt noch sagen. Ich habe letztens nach dem Berlin Strength Raw Meet zu einer jetzt Athletin von mir gesagt, dass es eigentlich richtig geil ist, wie das Meet gelaufen ist, weil wir jetzt wissen, was man alles besser machen kann. Und wenn man an dem Punkt ist, wo alles scheiße läuft, also Training läuft scheiße, Schlaf läuft scheiße, Ernährung läuft scheiße, packt noch ein paar andere Faktoren mit rein, Alltagsbewegung, irgendwelche anderen Sachen, man trinkt zu wenig und so weiter und so fort, hat man richtig viel Kapazitäten, irgendwas besser zu machen. Man kann sich Stück für Stück einfach mit den Dingen auseinandersetzen, kann sagen, okay, ich fange jetzt an, ein bisschen besser auf Ernährung zu achten. und versucht da dann Stück für Stück eine Routine, eine Struktur, also eine durchhaltbare und praktikable Struktur zu etablieren. Guckt dann, wie es im Training läuft. Schaut, dass man dann, wenn man gemerkt hat, dass die Routine in der Ernährung gut funktioniert, eine Routine im Schlaf oder in der Alltagsbewegung herzustellen. Und wenn das alles funktioniert und wenn man dann an den Punkt kommt, wo man merkt, okay, es wird besser und merkt, dass es sich auszahlt und gelohnt hat, die Arbeit hinein zu investieren, dann denke ich, ist das Gefühl umso geiler, weil man auch rückblickend versteht, was man dafür gemacht hat und nicht einfach ins Training geht und dann läuft es immer alles gut, wie es für einige sehr talentierte Leute einfach ist, sondern nachvollziehen kann, dass man wirklich was dafür gemacht hat und dann auch so ein gewisse, ja, und dann kommen wir an den Punkt Identität, einfach weil man sich dann mit sich selbst sehr gut identifizieren kann und mit der Arbeit, die man dafür geleistet hat. Ja, so viel erstmal dazu von mir.
Das stimmt halt wirklich, was Falk gesagt hat mit diesen, schau mal, dass vielleicht wenigstens so 90% der Basics laufen und alles andere ist halt wirklich dann noch so ein Top-on. Aber wenn du immer versuchst, wirklich überall die 100% zu geben, dann ist es zwar sehr löblich und wird dich dann bestimmt auch zu einem sehr guten Athleten machen, aber es kann nicht immer alles so zu 100% laufen. Du kannst auch nicht immer alles zu 100% kontrollieren. Und deswegen ist es auch mal völlig okay, so ein bisschen mit so einem Puffer zu arbeiten und zu sagen, ja gut, Mann, dann habe ich halt jetzt nicht gerade meinen Topfen mit Honig und Beeren reinbekommen. Dann ist es halt so.
Für alle deutschen Native Speaker, Topfen ist Quark.
So geil, Topfen.
Ach so, ja, sorry. Ah, ihr kleinen netten Freunde.
Kleine netten Freunde, meine Lieblingsfreunde.
Deswegen ist es auch völlig okay so. Und ich Owen hat mir das letztens gut gesagt. Du musst, also sinngemäß übersetzt. Owen hat letztens mit mir auch mal Deutsch geredet. War sehr wild, muss ich sagen. Ist richtig gut. Klingt sehr... naja, auf jeden Fall war es so übersetzt von wegen, du musst halt stark sein, wenn es drauf ankommt. Und das ist halt wirklich so. Und in manchen Szenarien, in manchen Blöcken, in manchen Wochen ist es einfach nicht wichtig, sich immer on peak zu 100% zu fühlen. Und niemand reißt dir den Kopf ab, weil du dich in Woche 1 von deinem neuen Makro irgendwie bisschen off oder so fühlst. Du musst dir halt einfach nur bewusst sein, dass das halt auch Teil des Ganzen ist. Und gerade, weil wir ja auch oft so über einen Long Run reden, jetzt überleg dir mal, wenn du deine nächsten 10 Jahre, die du vielleicht noch Powerlifting machst oder länger, versuchst, jeden Tag alles immer perfekt zu machen. Ist zwar mega geil, aber dieser Gedanke stresst mich jetzt schon, dass ich mir denke, okay, morgen muss ich das noch machen und ich muss genau meine 12.422 Steps reinbekommen und genau diese 3.985 Kalorien mit den und den Macros. Das stresst unnormal. Also da hätte ich schon gar keinen Bock mehr drauf. Deswegen, vielleicht eher einfach so ein bisschen mal die Basics machen für die 90%.
Und Stress ist ja auch ein Riesenfaktor, ne? Also wenn sich eine Sache wirklich negativ aufs Training auswirkt, ist es viel Stress und manchmal auch dadurch bedingt wenig Schlaf. Ich hätte mir jetzt noch ein Zitat aufgeschrieben, was mir gerade eingefallen ist. Das ist, glaube ich, auch so ein älteres Ding. Perfect is the enemy of good. Und was ja damit so ein bisschen gemeint ist, ist eher, dass so Perfektion dem Fortschritt im Weg steht oft. Weil die Leute sich verrennen in Kleinigkeiten, alles perfekt machen wollen, aber dann entweder nicht langfristig halt dranbleiben können, beziehungsweise bevor sie halt richtig, um jetzt mal im Training zu bleiben, ordentlich Gas zu geben und die Basics zu machen, sich in irgendwelchen Details verrennen. Und ich glaube, ein ganz großes Problem ist diese, Falk, gib mir gerne dann noch mehr Metaphern, dieses Grindset, Sigma, Main-Character-mäßige Einstellung.
Was eigentlich jetzt alles gesagt?
Ja, habe ich alle getroffen? So, ich beweise es jetzt der ganzen Welt und ich mache jetzt meinen Arc hier, wie ich der Krasseste bin und jeden Tag kämpfe ich gegen mich selbst an und alle anderen. Das ist cool zur Motivation, aber wenn man das ernst meint und das als Grundlage für seinen Antrieb nimmt, dann verpufft das halt, sobald man mal einen Tag eben nicht gegen die ganze Welt und sich selbst und alle Umstände alles gewinnen kann. Und was man bei Profis sieht, die sind zwar oft sehr akribisch oder perfektionistisch, beziehungsweise die erfüllen sehr viele Kriterien, aber die machen das mit einer extrem gelassenen Einstellung und ohne viel Willensaufwand. Du hast doch gesagt, so man soll Sachen eher zur Routine machen, anstatt sich jeden Tag zu überwinden. Weil ich glaube, wenn man sich jedes Mal für eine Sache überwinden muss, da jetzt nochmal die 10 Gramm und das alles perfekt und jetzt muss ich genau um Punkt Uhr und ich muss mich jetzt steigern, das ist halt das Problem, weil man irgendwann nicht mehr die Willenskraft hat. Da gab es auch mal so von Markus Rühl, kann man halt halten von dem, was man will, und ich halte auch sehr viele schlechte Sachen, also so ist es nicht. Aber der hat mal bei einem Seminar, da hat man gemerkt, dass er den Leuten diesen Pragmatismus einfach näher bringen wollte und hat auch gesagt, so, ich glaube mit Ronny war das damals, wie heißt der, Ronny Rocke? Und meinte zu ihm so,
Alter, Ronny Rocke, auch wirklich die komplette Matschbirne, ne?
Ehrlich. Da meinte er auch so, ja Ronny, hier, die fragen mich jetzt, Whey-Shake mit Wasser oder mit Milch? Und der dann auch so, pff, ja mit Wasser. Und warum? Oh, bin laktoseintolerant oder irgendwie sowas. Und er wollte den Leuten einfach klar machen, Leute, es ist scheißegal, diese Detailarbeit. Ihr müsst einfach die Basics reinkriegen und dranbleiben. Und wenn man Sachen macht, wie, okay, ich esse jetzt mal Protein, ich will einmal oft mehr trainieren, dann sollte man das nicht machen mit einer krassen Überwindung. Dann sollte man das versuchen, so in seinen Alltag zu integrieren, dass es halt so ist wie zur Arbeit gehen. Nervt ein bisschen, man macht's aber, gibt sich dann Mühe, wenn man einmal drin ist, mit so einem ja minimalen psychologischen Aufwand irgendwie.
Ja, das finde ich, ist genau das Richtige eigentlich, was du sagst. Das ist oftmals nicht mal dieses, dass du dich da groß dazu zwingen musst oder dir denkst so, ab morgen track ich alles genauer und ab morgen mache ich das so und so, sondern wenn das einfach irgendwie integriert wird in deinen Alltag und das irgendwie ein bisschen flowiger ist, ist es schon so viel wert. Und ich glaube, das ist auch ja der Vorteil bei uns einfach im Powerlifting, weil ich meine, ich bin durch die Gym-Bubble natürlich im Dust Gym auch an sehr viele leistungsorientierte Bodybuilder natürlich geknüpft. Und da ist es natürlich alles viel krasser. Und da kommt so ein Typ her, ja, hast du mal ein bisschen Wasser? Ich so, ja. Ich brauche 80 Milliliter Wasser. Und ich so, ja, stell ihm halt einfach so eine Waage und ein Glas Wasser hin. Und dann hat er sich da seinen Whey Sludge angerührt. Keine Ahnung, er hat einfach nur Whey genommen und so ein bisschen Wasser und dann umgerührt und das über seine Banane gekippt, weil er nur irgendwie eine Banane gegessen hat als Post-Workout. Also der war irgendwie jetzt so auf Prep, der war irgendwie schon so braun angemalt.
Ich wollte eben sagen, wenn der nächste nicht eine Woche out war, dann ist er auch Katastrophe.
Ja, und ich will den jetzt natürlich auch nicht irgendwie fronten oder sonst was, ne? Aber dann sehe ich da, wie der da so richtig traurig diese Banane anguckt und seinen Whey Sludge drüber kippt und ich denke mir so, Alter, nach meiner Schicht, ich werde so geisteskrank beim Mc's einreiten, mich da hinstellen, 5 Hamburger bitte. Und also das ist halt der Vorteil einfach im Powerlifting. Ich bin mir sicher, dass ich viel mehr Spaß hatte an dem Tag als dieser Kollege, weil der hatte nämlich wirklich gar keinen Spaß an seinem Leben. Ja, heute ist ja unsere Jubiläumsfolge. Ich muss ja sagen, ich bin ja erst ein bisschen später dazugekommen in die Gruppe der Vogelfreunde. Bin natürlich aber trotzdem sehr happy. Ich denke, es waren bisher hier 49 sehr, sehr coole Folgen, sehr interessante Folgen. Viele, ja, Thematiken eigentlich ganz gut abgehakt, beziehungsweise, ich würde eher sagen, beleuchtet, weil abgehakt sind sie irgendwie nie, weil irgendwo kommt immer irgendwas Neues und vielleicht wieder ein neuer Aspekt und manche Sachen werden wir vielleicht in Zukunft nochmal machen oder vielleicht werden wir sie auch einfach komplett anders machen und merken, okay, wir brauchen irgendwie vielleicht nochmal ein ganz neues Licht irgendwie auf ein Thema, an was wir das letzte Mal nicht gedacht haben. Vielleicht kommen natürlich dann auch so ein paar, wie sagt man, wenn man etwas korrigiert, Korrekturen, ja. ein paar Korrekturen. Hier
sind diese korrigierenden Dinge.
Von Themen, vielleicht haben wir dazu in ein paar Folgen ganz andere Meinungen, vielleicht einfach Meinungen, die ja irgendwie neu dazugekommen sind, die, wo wir was Neues gelernt haben, wo wir vielleicht ganz anderer Meinung dann mittlerweile sind. Also da wird bestimmt einiges noch passieren. Auf jeden Fall werden auch ein paar richtig coole Gäste in den kommenden, ich nenne es jetzt einfach mal 50 Folgen bis zur 100, passieren und kommen. Also ich denke, da wird jetzt auch einiges Interessante an Thematiken besprochen. Wir haben schon ein paar sehr coole Leute in Aussicht, die auch, denke ich mal, in irgendeiner Art und Weise spannend sind, Spannendes zu sagen haben. Also da wird auf jeden Fall auch bestimmt ein paar interessante Sachen kommen. Und ja, natürlich auch ein dickes Dankeschön an alle, die so immer mal wieder in unsere DMs sliden mit thematischen Vorschlägen, mit irgendwelchen Verbesserungsvorschlägen, Sachen, die sie vielleicht sogar anders sehen, gleich sehen, uns Bestätigung geben oder uns so ein bisschen auch zum Nachdenken bewegen, weil dadurch funktioniert dieser ganze Podcast natürlich auch mit der Community so gut, dass wir einfach in einem Austausch stehen. Und deswegen macht das gerne auch weiter, bringt gerne weitere Themen, schreibt uns gerne an, wenn ihr irgendwo mit übereinstimmt, wenn ihr vielleicht gar nicht übereinstimmt, wenn ihr sagt, okay, das ist kompletter Quatsch oder das ist sehr, sehr... Mein Mikrofon ist kurz abgestürzt. Das ist sehr, sehr gut, sehr, sehr interessant oder nee, das sehe ich komplett anders. Was ist das für ein Quatsch? Ich denke mal, da ist noch viel an Austausch möglich.
Ja, ich muss auch nochmal sagen, so das zu reflektieren. Ich weiß, Falk hat das damals erwähnt, dass er jetzt jemanden für einen Podcast sucht. Und das war für mich damals so ein, ja, schon so eine große Herausforderung. Und ich hatte da ein bisschen Angst vor. Und bin jetzt super froh nach einem Jahr Podcast, dass wir das damals gemacht haben. Und auch, wenn wir große immer Zweifel hatten, das trotzdem dann immer weiter durchgezogen haben. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und auch Erfüllung gebracht, mich hier quasi mal ausquatschen zu können mit den Leuten über Themen, die mir halt einfach Spaß machen, die mich interessieren. Man bekommt immer Feedback, man wird kritisch hinterfragt. Man muss sich Mühe geben, Sachen gut zu erklären oder zu ordnen für sich. Das bringt mich halt echt so viel weiter. Und ich hoffe, euch bringt das genauso viel weiter. Falk, sein Mikro hat leider in Malta versagt. Der guckt dir gerade noch zu und wir hören ihn, aber er schafft es nicht mehr. Die Aufnahme ist leider kaputt. Deswegen möchte ich mich auch hier in seinem Namen nochmal bei allen Zuhörern bedanken. Bei allen, die hier fleißig zuhören, die uns abonniert haben. Gebt uns gerne nochmal diese 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns halt wirklich, gibt uns auch nochmal Bestätigung, dass wir das weitermachen. Falls ihr also hier ab und zu mal ein paar Folgen hört und da was mitnehmen könnt, dann wäre jetzt ein cooler Zeitpunkt, wenn ihr uns 5 Sterne geben könnt. Ich bedanke mich nochmal für die Möglichkeit, diesen Podcast hier aufzunehmen. Und auch bei allen Gästen, die dann in Zeiten, wo ich gedacht habe, naja, ist das was, hören sich die Leute das an, haben sich halt hier mit Gästen gemeldet, mit mir wild diskutiert. Die durfte ich dann hier in den Podcast einladen oder die wurden von Kona und Falk eingeladen. Also nochmal spezielles Dankeschön an Isa, an Helena, an Caro, an Alex, Julian, an Robin, Hendrik und Andi, die hier wild mit uns mitdiskutiert haben. Und zu guter Letzt nochmal ein großes Dankeschön an Kona und Falk, die diesen schönen Podcast mit mir machen. Ich freue mich auf schöne 50 weitere Folgen. Wir hören uns demnächst und danke nochmal an euch.